ARD.
Ich lerne sehr wenig darüber, wie man von A nach B kommt. Ich habe sehr wenig gelernt, wie funktioniert denn eigentlich demokratische Teilhabe in der Umsetzung. Ich habe wenig gelernt, wie funktioniert eigentlich eine Komfortzone. Was heißt da mal, eine Komfortzone zu verlassen? Was heißt es mal, sich was zu trauen? Wir hatten dann oft so eine Sachkunde- oder Erdkundeunterricht, wo dann irgendwie so ein bisschen eine Treibhauseffekt beschrieben wurde und dann am Ende gab es dann die Aufgabe, was kann jeder Einzelne machen, und dann wurde irgendwie über Recycling gesprochen und ich denke, wow, was ist denn mit Systemdenken, was ist denn damit, ne, sich als Teil einer Gesellschaft zu verstehen.
Die Schule brennt, der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Luisa Neubauer ist die deutsche Klimaaktivistin und eine Publizistin. Sie ist eine der Hauptorganisatorinnen von Fridays for Future Deutschland und ihre Schwerpunkte sind Fragen der Klimapolitik, Verkehrspolitik und auch demokratischer Teilhabe. Weil das alles Punkte sind, die mordsmäßig wichtig sind, und das sehen wir ja quasi schon, wenn wir aus dem Haus schauen bzw. Fernsehen gucken und die Flut mal wieder bestaunen, hat sie heute nicht ganz so viel Zeit. Ich bin aber wahnsinnig froh, dass sie dennoch dabei ist für diese kurze und hoffentlich knackige Folge von Die Schule brennt, liebe Luisa. Vielen Dank, dass du da bist.
Schön, hier zu sein.
Liebe Luisa, ich möchte mit einer sehr aktuellen Meldung beginnen. Nach einer gerade erschienenen Befragung des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen ist jedem fünften Jugendlichen der Klimawandel kein Begriff. Was ist deine Perspektive auf diese doch aus meiner Sicht erstmal sehr hohe Zahl?
84% der jungen Leute auf der anderen Seite wissen sehr wohl, worum es geht, und ein großer Teil davon hat reale Sorgen. Es gibt auch eine andere Geschichte dazu. Aber ja, die Klimakrise ist auch immer eine Frage der Bildung, der Art und Weise, wie wir darüber sprechen, was mit der Welt passiert, mit der wir nicht nur über die Welt verhandeln, sondern auch von der Welt lernen. Also das hängt ja alles zusammen. Und es gibt offensichtlich ganz, ganz viel Grund dazu, sich in diesem Augenblick kritisch zu befragen, machen wir das eigentlich genug und gut genug?
Also ich finde es gut, dass du es nochmal umgedreht hast. Gleichzeitig gibt es auch ganz viele Jugendliche, die ja tatsächlich eine Form von Klima-Anxiety haben, also die wirklich Angst vor dieser Krise haben, die man ihn, glaube ich, auch nicht wirklich nehmen kann, wenn man sich mal anschaut, wie die reale Gefahr ist. Ich habe da nur deshalb darauf hingewiesen, weil mich das doch überrascht hat, weil man, je nachdem, in welchem Diskurs unterwegs ist, eigentlich das Gefühl hat, man kommt eigentlich nicht dran vorbei.
Richtig. Ich würde auch denken, dass da, wie in so vielen anderen Dingen, dass es da auch klafft. Also es gibt unglaublich informierte junge Leute. Also wenn ich heute an Schulen spreche, und ich bin sehr viel an Schulen, dann stellen mir Menschen in allen möglichen Klassenstufen Fragen, auf die ich nicht im Leben gekommen wäre. Das geht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sehen wir eben, dass wir trotzdem darauf hinarbeiten müssen, dass die Berührungspunkte noch mehr werden, noch vielfältiger werden, dass es nicht eben nur ist, 45 Minuten Sachkunde, mal so ein bisschen Treibhauseffekt und dann geht es irgendwie weiter und dann siehst du nie wieder was davon.
Was sind denn solche Fragen, die dir dann gestellt werden, wenn du in den Schulen bist?
Ja, viele fragen zum Beispiel neuerdings, was gibt mir in der Klimakrise Hoffnung? Als ich zur Schule gegangen bin vor 10 Jahren, da wusste ich überhaupt nicht, dass man sowas braucht wie Hoffnung. Ich dachte, man muss einfach ein bisschen mehr Wissenschaft haben. Leute fragen sehr viel nach so einer technischen Umsetzung. Also wie geht das eigentlich technisch, eine Wärmewende zu machen? Viele fragen dann, wie sorgt man dafür, dass es nicht immer alles nur teurer wird, was ja auch so eine große Erzählung ist. Ne? Klimaschutz heißt einfach, alles wird teurer. Andere wiederum fragen, ne, was hat das eigentlich dann mit der Demokratie zu tun, wenn man weiß, ne, so eine Katastrophe, wie wir sie jetzt im Saarland gesehen haben, was kostet die und wo soll das Geld herkommen? Mhm. Und wo wird dann gekürzt?
Was wäre deine Antwort auf diese Hoffnungsfrage, beziehungsweise mal so ein bisschen zu dir rumgedreht, schaffst du es, konstant hoffnungsvoll zu bleiben, gerade in dieser Krisensituation? Also ich sage jetzt in dieser Krisensituation, weil der Klimawandel ja nichts ist, der sich sozusagen nur in Anführungsstrichen an einer Flut zeigt, sondern etwas, das dauerhaft weitergeht. Wir haben 2023, glaube ich, das wärmste Jahr gehabt seit Beginn der Aufzeichnung. Ich habe letztens von einem Klimaforscher gehört, der gesagt hat, dass es ForscherInnen gab, die als, ich glaube, März begonnen hat, gedacht haben, dass es ein statistischer Irrtum sein muss, wie das losgegangen ist. Schaffst du das noch oder wie würdest du da den Schülerinnen und Schülern antworten?
Die Tatsache, dass wir nach der Hoffnung suchen und nach ihr fragen, ist ja erstmal ein ganz gutes Zeichen. Das heißt, wir haben nicht an ihr aufgegeben. Und ich glaube, man kann gerade sehr gut lernen, dass man Hoffnung nicht einfach nur hat. Das fällt einem nicht einfach nur in den Schoß, sondern es ist harte Arbeit. Immer wieder in diesen Krisen, in diesen vielen Krisen, die Momente zu finden, wo man versteht, ah, aber es lohnt sich und wir können die Verhältnisse verbessern. Und ich glaube auch, so eine Art gelebte Hoffnung oder radikale Zuversicht könnte man das auch nennen. Das ist auch eine Art Protestform gegen die Zyniker, gegen die Resignierten, gegen die Rechtspopulisten und Zukunftsleugner, die ja ganz dringend wollen, dass wir alle die Hoffnung aufgeben und die Hände in den Schoß legen.
Die radikale Zuversicht werde ich mir aufschreiben, denn bei mir geht es im Bildungsbereich tatsächlich immer mal wieder auch um genau diese radikale Zuversicht. Für den einen oder anderen, der jetzt denkt, okay, Klimakrise natürlich ist gerade irgendwie virulent, aber geht's nicht gerade auch um die Demokratie, würde ich ganz gerne mal hinweisen auf einen Text, den du im Nachrichtenportal T-Online geschrieben hast. Das fand ich nämlich sehr erkenntnisreich in der Verbindung zwischen Demokratie und Klimakrise. Du schreibst dort, kommt übrigens auch in die Shownotes, Demokratien brauchen gesellschaftlichen Zusammenhalt, sozialen Frieden und vor allem Atempausen, in denen mal nicht gegen Krisen gekämpft werden muss. Eine endlos eskalierende Klimakrise sieht keine Atempause vor, sondern sie katapultiert uns alle in immer mehr Probleme. Es ist kein Zufall, dass Rechtsradikale seit Monaten hoch engagiert Klimaschutzmaßnahmen attackieren und alle, die sich damit gemein machen. Der rechte Rand profitiert von Ängsten und Sorgen und nutzt die Unsicherheiten der Menschen durch vermeintlich einfache Antworten aus, die die Krise aber niemals lösen werden. Wie erklärst du dir, wenn du, ich sag jetzt mal, diese Wahrnehmung auch hast, dass dies, also diese Diagnose, bei den politisch Verantwortlichen der demokratischen Parteien scheinbar so wenig ankommt?
Auf der einen Seite würde ich denken, es kommt schon bei vielen an, bei immer mehr, die das zusammendenken, die das zusammenführen, was längst zusammengehört. Und auf der anderen Seite sprengt diese Verbindung oder dieses Zusammenlegen von Klimakrise und Demokratie sprengt natürlich auch so ein sehr singuläres Krisenverständnis in der Politik. Also diese ganz klassische Idee, wir haben eine Krise, die können wir jetzt bekämpfen, alles andere muss warten. Mhm. Und wir haben auch dann nur irgendwie Kraft und Konzentration und Kapazitäten für diese eine Krise. Und das breche ich, das brechen wir ja gerade auf, indem wir sagen, nee. Genauso wie jeder Achtklässler 10 Schulfächer gleichzeitig bearbeitet und niemand da sagt, oh, so, wie könnt ihr es wagen, das in der Schule so zu machen, werden wir eine Politik brauchen, die Krisen nebeneinander gleichermaßen anerkennt und ernst nimmt und zusammendenkt, auch in den Lösungen. Wir werden auch nicht, wer jetzt denkt, oh, mit der Demokratie ist alles schon so brenzlig, jetzt machen wir mal keinen Klimaschutz und dann sagt, okay, wir pausieren wichtige Klimaschutzvorhaben, lassen dadurch mehr Katastrophe zu, vermeintlicher, um die Menschen zu entlasten, wohl wissen, dass man ja aber nur noch mehr Belastung schafft durch mehr Krise, die garantiert nicht der Demokratie helfen werden. Das frisst sich ja alles selbst auf. Das heißt, gerade weil die Krisen so gehäuft daherkommen, brauchen wir ja Lösungen, die mehrere Krisen gleichzeitig angehen. Und spätestens da muss man ja erkennen, wir müssen es zusammendenken und das auch politisch einfordern.
Müssen wir? Ich frage mich immer, wie das gemacht werden kann, ohne dass sich das in so einer Kurzfristigkeit dann nach oben hypt. Also zum Beispiel die Diskussion um die Wärmepumpen, da hatte ich das Gefühl, dass ein Schritt, der potenziell Jahre braucht und der jetzt wirklich nicht bedeutet, dass jeder für eine irgendwie erfundene, fiktive Zahl von Hunderten, von Tausenden von Euro sich eine neue Heizung kaufen muss, da hatte ich wirklich das Gefühl, dass genau in dieser Konkretisierung die Schwierigkeit liegt, auch tatsächlich politisch zu handeln. Aber das war jetzt einfach nur so ein Gedanke.
Ich glaube eher, also wenn wir über Krisen sprechen, dann müssen wir auch über Krisenkommunikation sprechen. Und ich würde denken, die Wärmepumpenfrage war jetzt vor allem ein Beispiel darüber, wie so eine Art Oppositionsmedien-Populismus-Komplex, der sich sehr auf irgendwie, sagen, sehr auf Springer und Teile der liberal-konservativen Politik in Deutschland beschränkt hat, wie explosiv das dann sozusagen in der Öffentlichkeit wirken kann. Ne, wir haben ja zum Beispiel dann gesehen, auch im Zuge dieser ganzen Debatte haben Menschen mehr Gasheizung gekauft als in vielen, vielen Jahren davor. Mhm. So Heizung, also sagen, neue Heizung brauchst du ja nur, wenn die alte kaputt ist. Das heißt, es gehen ja nicht auf einmal mehr Heizungen kaputt in diesem Jahr, aber anscheinend hatte das sogar den Effekt, dass Menschen noch intakte Heizungen ersetzt haben. Ne, da stimmt dann ja irgendwas nicht mehr. Da sprechen wir ja gar nicht von einer bestimmten Politik oder von irgendwelcher Form von Zumutungen in der Politik. Gleichzeitig sehen wir auch, dass es, ne, es gibt auch Positivbeispiele. Wir haben erlebt, dass wir in der Corona-Pandemie wahnsinnig schnell ganz große Infrastruktur aufgebaut haben, mit großen Kosten und auch mit großen Fehlern drin und ganz viel, was schiefgelaufen ist. Aber in Summe natürlich atemberaubend, dass man sich da irgendwie drauf einigen konnte. Das Gleiche gilt für die Energiekrise. Als der Krieg ausbrach, es waren ganz, ganz viele Menschen auf den Straßen, haben für Frieden demonstriert, aber eben auch haben wir gesehen, das geht dann einem Land sehr, sehr schnell von Putins Gas zu befreien.
Ich würde gerne thematisch jetzt in diesen anderen Block noch ein bisschen gehen, weil ich habe, glaube ich, schon 2014 im Paul-Löbe-Haus mit Hinterbänklern von der SPD darüber gesprochen, dass radikale Kräfte, vor allen Dingen Rechtspopulisten, sich mehr oder weniger das im Internet breit machen. Und damals war das so wirklich kein Thema. Das war so ein bisschen so, wovon redest du? Und ich habe das Gefühl, dass tatsächlich seit ersten paar Wochen gefühlt die demokratischen Parteien irgendwie total hochgehypt auf TikTok gegangen sind. Warum? Naja, die AfD war und ist dort sehr groß. Wie die AfD dabei vorgegangen ist und warum sie so erfolgreich ist und wie viele Leute sie erreichen, das wird in einem Beitrag von SWR vom 20.01.2024 thematisiert, in dem wir mal kurz reinhören.
Es ist die App in der großen Pause. Tanzen auf TikTok, damit begann alles. Inzwischen immer wieder auch Politik. Die App, ein Lebensgefühl auf dem Schulhof. Fast jeder ist auf TikTok und viele gehen ganz offen damit um. Es macht auch süchtig.
Ich habe so eine durchschnittliche Zeit von 3 Stunden auf TikTok. Das ist leider, finde ich, zu viel, aber der TikTok-Algorithmus sorgt dafür, dass man immer schön drinne bleibt.
Also ich habe es versucht, ich habe die App deaktiviert, aber ich bin leider davon, wie gesagt, abhängig und immer wieder, ich habe immer Angst, dass ich etwas verpasse.
TikTok, eigentlich eine echte Spaß-App mit viel Unterhaltung, Social Media aus China, auf dem immer wieder zwischendurch Politik auftaucht und oft AfD. Er weiß das Potenzial schon längst zu nutzen. Miguel Klaus, AfD-Landtagsabgeordneter aus Nagold. 236.000 Menschen folgen ihm auf TikTok. Fast so viele wie in seinem Wahlkreis Kalfleben. TikTok, für ihn entscheidendes politisches Instrument.
Für mich ist ganz arg wichtig, dass ich direkt mit dem Bürger kommunizieren kann, ungefiltert, ohne ein Zwischenmedium zu haben. Also ohne eine Zeitung oder andere Pressehaus.
Stativ und Mikro. Equipment für insgesamt 60 Euro.
Fahrradwege in Peru werden mit über 300 Millionen Euro gesponsert von der Bundesregierung als Entwicklungshilfe.
Produktionszeit für 2 Videos laut ihm keine 10 Minuten. Geringer Aufwand, hoher Ertrag. Seine Videos erreichen mitunter 1,8 Millionen Menschen.
Ich mache meine Reden und meine TikTok-Videos so, dass es der Bürger versteht und im besten Falle sagt, der Miguel Klaus hat recht.
Im Vergleich zu anderen Parteien ist die AfD auf TikTok besonders erfolgreich. Für Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Schweiger nicht überraschend. Allein die AfD-Bundestagsfraktion hat auf TikTok fast 4-mal mehr Follower als die SPD, als größte Fraktion.
Das Problem ist halt, man braucht richtig knackigen Content, richtig knackige Inhalte. Einfache Botschaften, die stark emotionalisieren, die stark begeistern, die stark eben auf Ärger triggern. Und das fällt anderen Parteien, die halt nicht so stark populistisch kommunizieren, wie die AfD das tut, nicht so leicht. Aber trotzdem würde ich auch sagen, die sollten schon aktiver sein auf TikTok.
Gemeinschaftskundeunterricht, Sindelfing. Hier schauen Sie in einer Stunde genauer hin. TikTok ist Teil des Unterrichts und analysieren, wieso gerade die AfD auf der App so erfolgreich ist.
Man hat ja gesehen, wir haben ja die AfD angeschaut, dass sie halt viel bashen und sich viel über Sachen lustig machen und damit halt beliebt werden. Weil wenn die Leute das witzig finden, dann liken die es natürlich eher und dann wird es mehr Leuten vorgeschlagen.
Mehr Reichweite. Landtagsabgeordneter Miguel Klaus von der AfD hat auf TikTok ein klares Ziel vor Augen.
Ich muss aber manchmal immer sagen, so diese 200.000 Follower sind zwar schön und gut, aber es gibt ja Prominente, wie zum Beispiel Fußballer, der sind irgendwo bei 7 oder 8 Millionen Follower. Und dann denke ich mir immer, Politik ist eigentlich so wichtig, warum habe ich dann trotzdem nur so wenige Follower wie gegenüber jetzt einem Fußballer? Also mein Ziel wäre es schon irgendwie mal 500.000, 1 Million zu erreichen.
Längst ist TikTok nicht mehr nur eine App für Urlaub und Lifestyle. In diesem Jahr stehen viele Wahlentscheidungen an, bei denen die App Einfluss nehmen könnte. Manche politischen Kräfte haben TikTok längst auf dem Schirm.
Liebe Luisa, du bist auch auf TikTok gestartet und zwar nicht einfach nur so, sondern mit dem Hashtag ReclaimTikTok. Ui. Wann ist dir bewusst geworden, wir müssen da jetzt absolut aktiv was gegenhalten?
Gott sei Dank bin ich umgeben mit ganz tollen, klugen AktivistInnen, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Also da hatte ich jetzt nicht morgens beim Duschen eine Eingebung, sondern ich war und bin umgeben von Leuten, die auch aus aktivistischer Perspektive seit langer Zeit auf TikTok sind. Ich war da auch immer so ein bisschen, aber ich habe das irgendwie nicht so als meine Plattform gesehen und die das identifiziert haben. Und da haben wir dann gemeinsam entschieden, okay, wir müssen hier was machen, wir müssen anerkennen, Leute verbringen wahnsinnig viel Zeit auf dieser Plattform. Ne? Im Durchschnitt am Tag 90 ja. Minuten, das ist die
abgefahren, ja.
Das ist die Dauer. Ne? Die Leute ziehen sich da einen ganzen Spielfilm durchschnittlich rein, vom Screen direkt ins Gehirn. Und die Frage ist, was sehen die Leute da? Was sind die Angebote, die gemacht werden? Was sehen gerade junge Leute da, die da wahnsinnig viel auch sozusagen an Meinungsbildung betreiben unterbewusst und die sehen, was ist cool, was ist nicht cool, was macht Spaß, was macht nicht Spaß, was ist ein gutes Leben, was ist kein gutes Leben. Das sind ja die ganzen Fragen, die da die ganze Zeit mitspielen. Und wir haben dann entschieden vor einem halben Jahr ungefähr, es braucht dagegen Angebote, die progressiv sind, die ökologisch sind, die demokratisch sind, die Haltung haben, die auch Spaß machen, die auch lustig sind, die schön anzugucken sind, die gute Geschichten sind. Und wir haben das Ganze dann Hashtag Reclaim TikTok genannt, sind losgezogen und sind jetzt bei über 100 Millionen Views auf diesem Hashtag. Also Leute nutzen das, Leute machen Sachen, egal ob man irgendwie seit 10 Jahren Aktivistin ist oder ob man einfach seit gestern denkt, ey, ist cool, Leute nutzen diesen Hashtag, verlinken das, sagen, nutzen den auf ihren Postings und zeigen, ne, sind Teil von einer Welle, die eine andere Realität auf TikTok möglich macht.
Ich wollte dich das nämlich gerade fragen mit den 100 Millionen, das ist wirklich gut zu hören, denn ich habe folgende Wahrnehmung, ist wirklich abgefahren. Ich habe, ich glaube, ungefähr im Februar über den Podcast Hoss und Hopf gesprochen und darüber, wie die Äußerungen, die dadurch getätigt werden, jetzt nicht zwangsläufig rassistisch sind, aber zumindest den Weg ebnen in so eine libertäre Gedankenwelt, in der jeder seines eigenen Glückes Schmied ist, die Voraussetzungen spielen überhaupt keine Rolle, der Staat ist irgendwie grundsätzlich böse, Bitcoin ist geil, kennen wir alles. So, ich glaube, 2 Wochen später kam dann der Stern, dann gab es einen großen Hype um diesen Podcast. Und davor war es so, dass ich, wenn ich einen Vortrag gehalten habe vor Lehrerinnen und Lehrern, diesen Podcast vielleicht einer kannte von 100 Leuten. Und jetzt dachte ich, jetzt war dieser ganz große Hype, jetzt müssen das eigentlich mehr sein. Ich war letztens bei einem Vortrag, 250 Leute, habe gefragt, wer kennt diesen Podcast, den, der auf TikTok immer noch 100.000 Mal aufgespielt wurde. Du hast es gerade gesagt, direkt ins Gehirn, es sind immer noch nur 4. Ja, deshalb finde ich es so wichtig, wenn sich der eine oder andere fragt, wann geht's denn um Schule? Ich weiß gar nicht genau, ob es nur Schule sein muss, sondern dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, wie du es gerade gesagt hast, dass das direkt ins Gehirn von den jungen Leuten geht. Hast du das Gefühl, also du hast gerade gesagt, das ist ein hoher Prozentsatz. Sascha Lobo zum Beispiel, das fand ich ganz nett, hat in diesem Podcast hier in der Folge gesagt, beruhigt euch mal, AfD hat zwar viele Aufrufe, aber so viele sind es grundsätzlich auch nicht. Man kann immer noch viral gehen. Hast du das Gefühl, dass das insgesamt eine Bewegung ist, die jetzt es dauerhaft schaffen wird, dagegen zu halten? Mit all dem, was du gesagt hast?
Da, das ist... Das ist noch nicht, also es ist nicht abzusehen, so klar. Erstmal stellen wir fest, es geht richtig Wirbel zu machen. Mhm. Ne, auch Teile der AfD haben völlig bestürzt dann aufgerufen, um gegen uns zu agitieren, weil sie gesagt haben, um Gottes Willen, die wollen uns das TikTok wegnehmen und so, jetzt kommen die jungen Leute da, Zecken oder so. Und das fanden wir schon erstmal richtig wichtig, dass die auch sehen, wir machen hier auch, ne, TikTok als Protestform. Wir sehen das eben auch als ein Teil einer demokratischen Wehrhaftigkeit. Und nicht nur sozusagen als Zeitvertreib, was es ja für viele auch ist. Es gibt definitiv ein Bewusstsein dafür, was wächst und was Potenzial hat. Und im besten Falle ja auch dafür sorgt, dass viele Menschen, die bisher meinen, nee, Politik geht mich nichts an und ich bin da neutral, feststellen, Neutralität in der Demokratie ist nicht neutral, sondern das ist immer ein Geschenk an die Antidemokraten. Und ne, Schweigen kann auch total politisch sein. Sich nicht zu Sachen zu äußern, ist auch oft eine politische Äußerung. Mhm. Das heißt, was wir auch sehen, ist, dass viele Menschen, die einfach guten, erfolgreichen Content auf TikTok produzieren, mehr und mehr sagen, ey Leute, ich mache normalerweise hier meine, was auch immer, H&M-Hauls oder meine Outfits of the Day. Aber eine Sache müssen wir mal klarstellen. Demokratie muss man irgendwie verteidigen, muss man Haltung zeigen. Ich gehe natürlich auch auf die Straße und mache das doch mal mit. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass Leute gerade dort ihre Vorbilder in Aktion sehen. Diejenigen, die man sonst folgt, auch sehen, hey, so sieht ein gutes Leben aus mit Haltung. Es ist ja, ne, wir arbeiten ja auch immer mit Kultur, also was ist normal? Mein großes Ziel als Aktivistin ist es ja zum Beispiel, dass die Ökos in der Klasse nicht gemobbt werden. Dass die Ökos, die Leute, die sich fürs Klima einsetzen, die da irgendwie stabil sind, die da irgendwie was lernen wollen, was tun wollen, egal in welcher Klassenstufe, wissen, das kann auch cool sein. Ich bin da nicht irgendwie zwangsläufig ein Outsider damit. Und das ist natürlich auch, da spielt auch TikTok eine große Rolle, dass man zeigen kann, hey, ihr sind coole Leute, die machen das auch, dann schaffe ich das auch.
Das ist schön, dass das auch eine Zielsetzung ist, weil ich als Waldorfschüler, wir wurden im Kollektiv gemobbt, aber irgendwie hat das auch so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl gebracht. Fand ich aber gerade wichtig, dass du gesagt hast, Neutralität ist antidemokratisch, weil jetzt ist Europawahl. Diese Europawahl ist ab 16. Ich habe große Hoffnung auf der einen Seite, habe aber auch so ein bisschen also ein flaues Gefühl gehabt, als ich jetzt letztens gelesen habe, dass ich glaube über 20% der jungen Leute, ich weiß gerade die Altersspanne nicht mehr, theoretisch AfD wählen wollen, weil ich so die Angst irgendwie hatte, dass AfD zu wählen oder irgendwie Populisten zu wählen so eine Art von neuem Hip sein kann, weißt du, so generational im Sinne von ich bin mal so ein bisschen anti und so. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du das gerade? Hast du das Gefühl, dass das auch angekommen ist, dass so eine, machen wir uns mal nichts vor, die Europawahl ist ja echt, also wenn man wenig mit Politik zu tun hat, würden die Menschen zumindest nicht vor Spannung vom Baum fallen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, was auch immer das für eine Aussage ist, vor Spannung vergehen, sage ich mal. Oder hast du das Gefühl, nee, das kommt an, also zumindest in deinen Kreisen, das kommt an, diese Wichtigkeit ist klar und es ist den jungen Leuten auch klar, wir können jetzt auch was reißen, richtig?
Ist schwierig. Offensichtlich ist es noch nicht genug angekommen, weil viele Leute gar nichts von der Europawahl wissen. Genau deswegen muss man drüber sprechen. Bei mehr und mehr Leuten ist aber die Botschaft mittlerweile angekommen, dass wir als junge Leute wahnsinnig viel zu verlieren haben, weil ne, es ist ein richtiger politisches Hobby geworden, einfach junge Leute schlecht zu reden. Wir seien alle faul und desinteressiert und unpolitisch und hätten keine Ahnung und keine Meinung und keine sonst was. Und wir beweisen mit dieser Europawahl letztendlich auch, dass wir Demokratie können, dass wir verstehen, ne, es gibt ein Wahlrecht, aber in meinen Augen ist es auch eine Wahlpflicht zu sagen, ey, natürlich ziehen wir hier los an diesem einen düsseligen Sonntag oder davor machen wir Briefwahl und sorgen dafür, dass wir ernst genommen werden, auch auf der Ebene, dass wir eben nicht der Politik noch einen Anlass geben, weiter auf jungen Menschen rumzuhacken und ne, tausend Sachen, die uns irgendwie wichtig sind, mal eben zu ignorieren. Und gleichzeitig wissen wir auch, ne, es gibt knapp 10 Millionen Wählerinnen und Wähler unter 30. Das ist auch eine richtige Masse von Leuten. Das ist jeder Sechste in Deutschland, ist jung. Viele davon sind eben ErstwählerInnen. Das heißt, wir können auch einfach, wir haben da richtig was zu entscheiden. So, wir entscheiden über die größte Menge an Sitzen in Mitteldeutschland. Also kein Land wählt so viele Sitze ins Parlament rein. Und da ist sozusagen, zählt jede Stimme einfach so viel. Ich fand übrigens diese Zahl mit irgendwie der AfD und ne, fand ich auch gruselig. Es gab dann aber nochmal eine Forsa-Berechnung, die das nochmal ein bisschen genauer statistisch angeguckt hat. Es ist nicht ganz so schlimm, wie das mit dieser Jugendstudie prognostiziert wurde. Aber es ist natürlich jede Stimme für die AfD und gerade jede junge Stimme für die AfD ein Desaster auf so vielen Ebenen.
Ja, und ich fand das auch gut. Auf TikTok hatte jemand auch mal ein bisschen eingeordnet, dass es da auch ein Selektionseffekt war.
Genau.
Wo siehst du in Bezug auf dieses Bewusstsein für Klimapolitik und Demokratie, ich nenne es jetzt mal krass, Erhalt, die Verantwortung der Lehrkräfte und der Schulen?
Oh, schade Frage. Also ich würde vielleicht einmal vorweg schicken, ich bin unglaublich gerne zur Schule gegangen. Ich habe dieses Jahr 10 Jahre Abitur. verbringe auch
10 Jahre schon.
Ja, ist krass, ich weiß. Nee, genau, also ich habe meiner Schule so viel zu verdanken, meinen Schulen, auf denen ich war. Und habe, glaube ich, ganz viel mitbekommen, was vielen Leuten verwehrt bleibt, nämlich eine Schulzeit, auf die ich total gerne zurückblicke und denke, boah, hat mich das bereichert. Und Gott sei Dank hatte ich ja Leute um mich herum und Lehrerinnen um mich herum, die irgendwie Bock hatten auf das, was sie machten und die auch die Möglichkeiten haben, dann ihre Lust und Laune irgendwie auszuleben. Und in Sachen, und es gibt eine Sache, also es gibt tausend Sachen, ich meine, die Bildung ist elementar für alles in der Demokratie, in dieser Gesellschaft. Es gibt, glaube ich, eine Sache, bei der ich rückblickend denke, boah, das war, da habe ich richtig Fragen, und das ist diese Sache, wenn wir über Demokratie und Klima sprechen, was ja, wie wir besprochen haben, schon zusammenhängend, hatte ich in der Schule das Gefühl, ich lerne sehr, sehr viel über die Probleme. Und ich lerne auch viel darüber, was ein guter Zustand wäre. Mhm. Ich lerne sehr wenig darüber, wie man von A nach B kommt. Ich habe sehr wenig gelernt, wie funktioniert denn eigentlich demokratische Teilhabe in der Umsetzung. Ich habe wenig gelernt, wie funktioniert eigentlich eine Komfortzone. Was heißt da mal, eine Komfortzone zu verlassen? Was heißt es mal, sich was zu trauen? Wir hatten dann oft so eine Sachkunde- oder Erdkundeunterricht, wo dann irgendwie so ein bisschen eine Treibhauseffekt beschrieben wurde. Und dann am Ende gab es dann die Aufgabe, was kann jeder Einzelne machen? Und dann wurde irgendwie über Recycling gesprochen. Und ich denke, wow, was ist denn mit Systemdenken? Was ist denn damit, ne, sich als Teil einer Gesellschaft zu verstehen? Und ich habe glücklicherweise ganz viele Sachen, die ich später bräuchte, trotzdem gelernt, weil ich mich eingesetzt habe dafür, dass wir, keine Ahnung, einen Fahrradweg bekommen, der zur Schule fährt, weil wir alle immer auf so einer krassen Schnellstraße da mit dem Fahrrad längs gefahren sind. Und rückblickend habe ich gedacht, ah krass, das war ja irgendwie voll der Aktivismus in der Sache, den ich da so ein bisschen gelernt habe, aber wir haben es nicht so genannt. Und ich glaube, mehr und mehr, gerade wenn wir feststellen, junge Leute verlieren so viel Hoffnung, so viel Zuversicht, die Krisen sind so groß, müssen wir nicht nur darüber sprechen, wie lernen wir über die Probleme, sondern wie lernen wir auch über uns selbst und welche Rolle wir darin spielen können, es anders zu machen, jenseits von Konsumentscheidungen und Wählen gehen.
Ich finde es übrigens spannend, dass du, ich meine, auf der einen Seite super, dass du so positiv über die Schulzeit sprichst, aber ich habe zum Beispiel mit Margret Rasfeld darüber gesprochen, dass dieses Lernen eben auch bedeuten kann, rauszugehen und den Baum zu pflanzen, sage ich jetzt mal ganz blöd. Und mit Marina Weißband auch darüber, wie aktive Partizipation und demokratische Teilhabe schon in der Schule aussehen kann, weil das ja noch was anderes ist, als etwas zu diagnostizieren und dann zu sagen, okay, ja, eigentlich sollten wir recyceln, und dann gibt man das Arbeitsblatt ab, verlässt den Raum und schmeißt da eine Cola-Dose hin. Also, ne, ganz
ja, das war etwas, was mich an der Uni zum Beispiel ganz doll beschäftigt hat. Ich studiere Geografie, und das, ich weiß ja noch, die ersten Semester waren für mich totale Paralleluniversen, weil ich da im Hörsaal saß und wir haben von den Forschenden selbst sozusagen brühwarm gehört, wie uns die Welt um die Ohren fliegt. Und dann sind wir alle aufgebrochen in die Mensa gegangen und wollen wir später noch Volleyball spielen gehen. Und ich dachte wirklich, das kann doch nicht angehen. Die erwarten da drin, dass man uns mit diesem Wissen sozusagen begräbt, was alles in der Welt schiefläuft. Und in keiner Vorlesungsrunde kam mal die Frage auf, okay, wie gehen wir denn damit um? Emotional, gesellschaftlich, individuell, politisch, demokratisch, was auch immer. Dann konnte man irgendwie so ein Engagement-Seminar wählen, wo man irgendwie lernen konnte, so schreibst du einen Lebenslauf und so kannst du irgendwie einer Person im Rollstuhl helfen. Aber die Tiefe von diesem Problembewusstsein, von einer eigenen Emanzipation in diesen Krisen, von einer Erdung ins Halten, wo uns eben diese Erde so um die Ohren fliegt, das habe ich in vielen Phasen von meinem Lernen vermisst. Und umso schöner, ich bin jetzt ja viel auch in Schulklassen, wo es ganz anders läuft und wo ich mit GrundschülerInnen spreche, die irgendwie diese Friday-Projekte machen, die ja ganz toll sind, dass man jeden Freitag... Ja.
Genau, das ist von Margaret Rasfeld.
Man jeden Freitag da ein Projekt macht, und es war total toll, mit wahnsinnig kleinen Schülis da zu sitzen und darüber zu sprechen, worauf haben die Bock, was bewegt die, wie können sie was anstoßen.
Wir haben mitten im Podcast schon darüber gesprochen, was Hoffnung geben kann, und das war jetzt ein ganz hoffnungsvolles Ende. Du hast mir gesagt, wann du aufhören sollst. Wir sind eine Minute drüber und 10 Sekunden, das geht, aber normalerweise frage ich die GästInnen hier immer noch, ob sie irgendwas zum Lesen oder Hören empfehlen können. Ich sage einfach, folgt dem Instagram-Account von Luisa. Sind in den Stories auch immer viele Sachen, über die man sich weiter informieren kann. Und vor allen Dingen in vielen Videos werden die verschiedensten Inhalte zu Demokratie und Teilhabe allen sehr nachvollziehbar vermittelt. Liebe Luisa, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei. Im Philosophie-Podcast Tee mit Warum von NDR Kultur gehen Schauspielerin Denise Mbaye und Investigativjournalist Sebastian Friedrich bei einem Becher Tee gemeinsam mit PhilosophInnen den großen Fragen nach dem Warum auf die Spur. Denise und Sebastian sprechen in jeder Folge von Tee mit Warum auch mit einer Philosophin oder einem Philosophen, tauchen ein in die Philosophiegeschichte oder checken philosophische Zitate. Mag jetzt im ersten Moment etwas akademisch klingen, aber da die beiden auch immer darüber sprechen, was diese Konzepte mit unserem Alltag heute noch zu tun haben, fühlt ihr euch definitiv nicht wie im Hörsaal. Jeden zweiten Donnerstag gibt es eine neue Folge und alle Episoden von Tee mit Warum, dem Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Den findet ihr in der ARD Audiothek.